ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Um 19.38 Uhr fährt der letzte ICE vom Berliner Hauptbahnhof noch einmal ganz normal nach Hamburg. Laut Fahrplan 1 Stunde und 45 Minuten, und danach wird alles anders. Ich bin Irina Grabowski, hallo. Die Strecke wird gesperrt. Bis Mitte Dezember werden die Züge dann über Stendal umgeleitet. Die Strecke muss saniert werden, und laut Bahn dauert die neue Verbindung dann 45 Minuten länger als jetzt. Uns Reporterin Juliane Kowolik hat sich am Berliner Hauptbahnhof umgehört und die Pendlerinnen und Pendler dort gefragt, was sie von den Einschränkungen halten.
Naja, begeistert war jetzt keiner davon, ne? Aber die Pendler, die wussten zumindest gut Bescheid, dass wenn sie dann nächste Woche zwischen Berlin und Hamburg zur Arbeit fahren, dass es eben ein bisschen länger dauert. Und auch, dass nur noch halb so viele Züge fahren, nämlich nur noch einer pro Stunde und nicht wie gewohnt zwei. Und Marcel habe ich getroffen, der arbeitet in Berlin und wohnt in Hamburg, und der konnte dem Ganzen sogar noch was Gutes abgewinnen.
Eine Stunde länger pendeln sozusagen. Ja, ein bisschen länger aus dem Fenster schauen. Pro und Contra, würde ich sagen. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist das ja langfristig für uns alle, glaube ich, gut, weil diese Schienen müssen ja irgendwie saniert werden. Aber es werden wir alle, glaube ich, aushalten.
Bis Mitte Dezember müssen das also alle aushalten, die mit der Bahn nach Hamburg wollen oder eben auch nach Berlin. Juliane Kowolik erklärt, warum diese großen Einschränkungen nötig sind.
Ja, es wurde ja schon wirklich häufig kritisiert, dass das Netz der Bahn zu alt ist, dass es dringend erneuert werden muss. Und es hat sich jetzt auch die Bahn wirklich zum Ziel gemacht. Bis 2030 sollen 4000 Kilometer Strecke erneuert werden. Und die Verbindung Berlin-Hamburg ist da wirklich so eine Art Schlüsselstrecke. Das erklärte Michael Klein, ein Sprecher der Deutschen Bahn bei Radio 1.
Das muss wirklich sein. Also mal vielleicht ein paar Details zu dieser Strecke. Es ist eine der wichtigsten Strecken, Städteverbindungen, die wir in Deutschland haben. Fast 300 Kilometer lang, 30.000 Fahrgäste pro Tag und 230 Züge. Ich glaube, das macht schon ganz gut deutlich, wie diese Strecke belastet ist. Und dort fährt wirklich alles. Dort fährt der Fernverkehr, dort fährt der Regionalverkehr und der Güterverkehr. Ist also eine ganz, ganz hohe Belastung. Wir müssen 74 Kilometer Gleis erneuern und 100 Weichen. Das führt dazu, dass die Verbindung letztendlich dann wieder zuverlässiger ist und die Züge dort mit einer hohen Geschwindigkeit fahren.
Wer übrigens nach Wittenberge will, den trifft es besonders hart. Der muss nämlich bis Dezember einen Ersatzbus nehmen. Die sind dann ab heute eingerichtet. Und ab Dezember fahren die Züge dann nach Hamburg wieder schnell. Aber im August nächsten Jahres, da gehen dann die Sanierungen auf der Strecke weiter. Dann folgt der nächste Abschnitt. Es gibt wieder Einschränkungen. Und die Pendler müssen dann auch etwas mehr Zeit einplanen und etwas starke Nerven haben.
Das erstmal Eindrücke auch vom Berliner Hauptbahnhof. Und in der Prignitz sind auch viele Menschen stark betroffen von der Streckensperrung Hamburg-Berlin und umgekehrt. Sie wollen ja zur Arbeit nach Berlin und Hamburg fahren. Und jetzt, wie gesagt, diese Streckensperrung ist für Sie ein großes Problem. Wie gehen Sie damit um? Unser Reporter am Studio Perleberg, Björn Hase-Wendt, hat mal nachgefragt.
Einer der vorerst letzten Intercity hält am Bahnhof in Wittenberge. Urlauber am Pendler steigen ein und aus. Die Fernzüge zwischen Berlin und Hamburg sind für viele hier in der Prignitz eine attraktive und oft genutzte Verbindung in die Metropolen Hamburg und Berlin.
Die ICEs fahren 40 Minuten und die ODEC fährt eine Stunde 20. Das ist schon extrem. 40 Minuten Unterschied bis Spandau nur.
Sagt Stefan Hoch. Er pendelt täglich von Wittenberge aus nach Berlin zur Arbeit. Die kommenden Monate brauchen er und die anderen Pendler also deutlich mehr Zeit, denn ab Freitagnacht rollt kein Zug mehr auf der direkten Verbindung zwischen Berlin und Hamburg. Für 4 Monate bis zum 14. Dezember. Nördlich von Wittenberge muss die vielbefahrene ICE-Strecke erneuert werden, erklärt Bahnsprecher Achim Staus.
Bestimmte Arbeiten dulden keinen Aufschub, müssen jetzt gemacht werden, zum Beispiel 100 Weichen, 74 Kilometer Gleis und vieles andere mehr.
Der Fernverkehr wird weiträumig über Stendal, Salzwede und Uelzen umgeleitet. Wer von Berlin nach Hamburg will, braucht also gut 45 Minuten zusätzlich. Für die Wittenberger bleibt vorerst nur der Regionalexpress 8 in Richtung Berlin. Nach Wismar und Hamburg rollt aus der Prignitz gar kein Zug mehr. Als Ersatz sind Busse unterwegs. Pendler wie Luise und Andreas haben heute Verständnis für die Bauarbeiten, auch wenn sie sich gewünscht hätten, dass sie zusammengelegt werden. Denn nächstes Jahr wird nochmal gebaut dann sogar für 9 Monate.
Weil dieser Einschnitt von diesen vielen Wochen, Monaten, die wir auch nächstes Jahr noch haben, sind schon recht extrem.
Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass das gebaut wird, weil der Zugverkehr schon ein wichtiger Punkt ist, auch für die Leute aus der Region hier. Aber natürlich hoffe ich, dass es so kurz wie möglich gehalten wird, damit man auch wieder entspannter fahren kann.
Die Bahnsperrungen bekommen aber auch die Arbeitgeber in der Region zu spüren, etwa das Prignitzer Kreiskrankenhaus in Perlaberg. Die Sorge, dass pendelnde Ärzte aufgrund der Umwege kündigen, hat sich zwar vorerst nicht bestätigt, allerdings gibt es eine deutliche Zurückhaltung bei Bewerbungen aus den beiden Großstädten, sagt Personalleiterin Katja Stapelmann.
Wenn wir diese Bahnsperrung ansprechen, dann ist es tatsächlich so, dass da dann überlegt wird, doch erst die Bewerbung sozusagen zurückzustellen und gegebenenfalls erst dann, wenn die Bahnsperrung wieder aufgehoben ist, das nochmal in Erwägung zu ziehen.
Doch vorerst heißt es, Geduld haben. Erst im April 2026 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.
Für Pendler aus der Prignitz keine leichte Sache. Für 10.000 Bewohner in der Stadt Mechernich in Nordrhein-Westfalen gab es heute Entwarnung. Teilweise ein Loch im Zaun an einem Trinkwasserbehälter hatte ja die Behörden alarmiert. Letzte Untersuchungen laufen noch. Die Leute sollen jetzt erstmal noch zum Kochen und zum Trinken das Wasser abkochen. Innerhalb von wenigen Tagen gab es sehr ähnliche Vorfälle in Nordrhein-Westfalen, auch in Städten, wo es Bundeswehrstandorte gibt. Uns führt das zu der Frage, wie steht es um die Trinkwasserinfrastruktur hier bei uns in der Region? Unsere Reporterin Lisa Splanemann hat recherchiert.
Im Schnitt rund 546.000 Kubikmeter frisches Trinkwasser brauchen Berliner Haushalte, Industrie und Gewerbe täglich. So die Berliner Wasserbetriebe. Das entspricht in etwa dem Wasservolumen der Krummen Lanke in Steglitz-Zehlendorf. Trinkwasser ist für die Grundversorgung essentiell und wird deshalb ganz genau überwacht, erläutert Christoph Donner, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe, am Rande eines Pressetermins im Klärwerk Ruhleben.
Rein theoretisch sehen wir, dass wir als versorgungskritische Infrastruktur immer anschlagsgefährdet sind. Deswegen haben wir einen hohen Sicherheitsstandard. Wir haben natürlich viele Sicherungsvorkehrungen, um das möglichst zu vermeiden. Sie werden nicht viel von uns dann nach außen hören, weil wir als versorgungskritische Infrastruktur natürlich nicht offenlegen, welche Maßnahmen haben wir, welche Schutzmaßnahmen wir. Aber natürlich ist es etwas, wo wir gerade in einer sehr hochachtsamen Phase sind, wo wir alles versuchen, die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung weiter aufrechtzuerhalten und dann schnell zu reagieren.
Die Vorfälle in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Tagen werden auch in Berlin genau verfolgt. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey bekräftigt, dass alles, was möglich ist, für die Sicherheit der Trinkwasserversorgung getan werde.
Natürlich kann man gegen Böswilligkeit und absolute Sabotage nie zu 100% sicher sein. Aber wir unternehmen alles, was notwendig ist, damit unsere Anlagen, unsere Netze gesichert sind. Wir haben wirklich eines der besten Trinkwasser der Welt hier. Das ist ein hohes Gut für die Stadt, und dass wir das absichern, ist uns ganz wichtig.
Und da gibt es viel zu tun. Denn das Leitungsnetz ist gut 7.800 Kilometer lang, so die Wasserbetriebe. Es verbindet Wasser- und Zwischenpumpwerke. Auch in Brandenburg wird die Wasserversorgung sehr gut überwacht, erläutert Togut Penscherici, Geschäftsführer des Landeswasserverbandstags Brandenburg e.V.
Es wird immer kontrolliert. Und insofern ist jetzt eine, sage ich mal, noch erhöhtere Wachsamkeit oder Ähnliches grundsätzlich nicht erforderlich, weil die Maßnahmen, die eingeleitet sind, grundsätzlich laufen, grundsätzlich wirken. Mir haben die Aufgabenträger gerade heute nochmal bestätigt, dass sowas nicht erforderlich ist, weil sie eben schon die Sicherungsmaßnahmen sehr, sehr ordentlich bereithalten.
Es werden täglich Proben genommen. Auch die Berliner Wasserwerke kontrollieren täglich das Trinkwasser, um die chemische und biologische Zusammensetzung zu analysieren. Eventuelle Kontaminationen werden also schnell entdeckt.
Soweit unsere Reporterin Lisa Splanemann zur Trinkwasserversorgung in unserer Region, wie hier das Trinkwasser kontrolliert wird. In Schwedt ist in der Nacht zum Dienstag in einigen Straßenzügen das Licht ausgegangen. Ein Stromausfall für eine knappe Dreiviertelstunde. Auch in anderen Orten kam für kurze Zeit kein Saft mehr aus der Leitung. Und ein Gerücht ging dann um, die zunehmende Anzahl von Solaranlagen auf privaten Dächern sei die Ursache für die Unterbrechungen in der Stromversorgung. RBB24-Reporter Michael Lietz ist dem nachgegangen.
Zappenduster war es am Dienstagabend in den Schweter Stadtteilen Talsand und Waldrand. 23 Uhr ging es für viele also gezwungenermaßen ins Bett. Dass 42 Minuten später wieder Strom in der Leitung war, hatten die meisten wohl verschlafen. Der Fehler war schnell ausfindig gemacht, sagt Jana Jähntke von den Stadtwerken Schwedt.
Das war eine fehlerhafte Verbindungsmuffe in einer 20 kV-Leitung. Also es war eine unterirdische Leitung. Es kann keinesfalls an Altersschwäche gelegen haben. Diese konkrete Leitung liegt seit 5 Jahren in der Erde, dürfte also tatsächlich keine Überalterung sein.
Die Vermutung, durch die zunehmende Anzahl von Solaranlagen sei die Versorgungssicherheit gefährdet, widerspricht Jana Lienke auch mit Blick auf andere Störungen im Raum Schwedt. Das bestätigt auch der Netzbetreiber EDIS mit Sitz in Fürstenwalde und zuständig für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, obwohl im letzten Jahr zehntausende neue Anlagen auf privaten Dächern genehmigt worden sind. Diese kleinen Anlagen sind nicht regelbar und können bei viel Sonnenschein und einer Stromüberproduktion nicht vom Netz genommen werden, wie etwa Windkraftanlagen. Künftig eine Herausforderung, teilt EDIS schriftlich mit, aber derzeit alles noch im grünen Bereich. Das bestätigen auch der Netzbetreiber des ostdeutschen Höchstspannungsnetzes 50 Hertz und die Bundesnetzagentur. Es gebe keinerlei Auffälligkeiten im Netz, heißt es auf Nachfrage. Durchschnittlich habe sich die Versorgungsunterbrechung in Brandenburg in den letzten 15 Jahren etwa halbiert, pro Haushalt und Jahr auf jetzt unter 20 Minuten. Die Schweder haben ihr Soll mit 42 Minuten Stromausfall für dieses Jahr also erfüllt,
sagt unser Reporter Michael Lietz.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Totgesagte leben länger. Auf kaum ein Medium trifft das derzeit mehr zu als auf die gute alte Schallplatte. Und ein Vinylliebhaber, der das schon seit Jahrzehnten weiß, sitzt in Köritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Ulf Karge ist mit dem ältesten Plattenladen Brandenburgs durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Hier sucht Ulf Karge die Musik aus für das Jubiläum, das er morgen stolz mit einer großen Geburtstagsparty feiern wird. Einen Plattenladen in der Provinz 30 Jahre lang durchzubringen, das war nicht immer einfach. Von der CD bis zum Streaming gab es viele Dellen, doch die Liebe zur analogen Scheibe, die ist hier einfach unkaputtbar.
Das Ganze drumherum, die Haptik, das Prozedere des Auflegens, des Herausnehmens der Platte und das Saubermachen, den Tonarm rauflegen, wieder runternehmen am Ende. Und das, nur das macht mich dann glücklich beim Musikhören. Digitale Musik rein und weghören, da habe ich keinen Gefallen dran. Da ist bei mir eine Schranke im Kopf.
Viele seiner Kollegen auf dem Land haben längst dicht gemacht. Und so ist Contour Records nun offiziell der dienstälteste Plattenladen Brandenburgs. Und nach langer Durststrecke hat sich das Vinyl auch wieder seinen Platz ergattert.
Die LP ist wieder zurück, das Format Album ist zurück. Und damit hat sich dann auch die Kundschaft bei mir geändert. Es sind dann keine professionellen DJs mehr, die damit Geld verdienen und die Platten auflegen, sondern der, ich sag mal, der Endverbraucher interessiert sich wieder jetzt für eine Schallplatte. Die Kinder sind aus dem Haus, was macht man jetzt? Man erinnert sich dann an früher, die erste Platte gekauft zu haben, vielleicht mit der ersten Freundin gehört zu haben. Und deswegen ist die Platte jetzt bei einer ganz anderen Käuferschicht zurück.
Und diese Käuferschicht will musikalisch vor allem zurückreisen. Längst sind die alten Klassiker der DDR wieder da. Und dieses Mal kein stundenlanges Schlangestehen vor dem Plattenladen wie damals.
Wenn man heute Platten kaufen möchte, dann will man dann halt nicht immer nur Gebrauchten hinterherjagen, die man dann nach 3 Jahren endlich kriegt für 100 Euro, sondern die sind dann auch wert, mal wieder nachgepresst zu werden. Und da gibt es dann kleine Labels, Vertriebe wie Buschfunk in Berlin zum Beispiel, die sich dann damit beschäftigen, Alben wie zum Beispiel von Klaus Renf Combo, beide Alben zusammen in einem wieder neu rauszubringen oder der Gruppe Lift oder Feeling B, die es alle ewig nicht mehr gab.
Dass an diesem Vormittag kein Kunde den Weg in seinen Laden findet, macht Ulf Karge nicht so viel aus. Seine Platten wird er trotzdem los. Bestellt wird über das Internet, verschickt wird weltweit.
Ich habe nicht mehr so die Laufkundschaft wie früher. Da habe ich 80% Laden gehabt und 20% durch das Verschicken der Platten. Und heute, 10 Jahre später, hat sich's umgekehrt. Wenn man sich nicht anpasst dem veränderten Markt, dem Kaufverhalten, dann geht man mit der Zeit. Also wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Und so ist aus dem jungen Techno-DJ, der sich im August 1994 mit dem geliehenen Geld seiner Eltern den Traum vom eigenen Plattenladen erfüllt hat, ein Grand Seigneur des Vinyls geworden, der zum 30. Geburtstag mal wieder ordentlich feiern will.
Also morgen findet ja meine große Jubiläumsparty statt. Auf öffentlichem Grund gibt es hier einen Tanz auf der Straße, eine Straßendisco für alle, kostenlos, freier Eintritt für alle. Und ich freue mich, wenn ganz viele kommen und mit mir ein Bierchen trinken und sich vielleicht eine Wurst holen und den Abend dann tanzen bis 2 Uhr, von 19 bis 2 Uhr.
Und selbstverständlich kommt auch hier die Musik von Platte.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.